Vielen Dank euch.
Wahrscheinlich habt ihr eure Bibel schon aufgeschlagen, seid schon gewohnt. Wahrscheinlich habt ihr auch sogar schon das Markus-Evangelium aufgeschlagen. Auch das seid ihr gewohnt. Der Predigtext steht heute in Markus-Evangelium Kapitel 10, die Verse 17 bis 22. Markus-Evangelium Kapitel 10, Vers 17 bis 22. Eigentlich geht der ganze Text bis Vers 31 und das ist ein Text und ein Zusammenhang, aber das sind reichlich viele Verse. Und ich habe mir vorgenommen, das in zwei Predigten zu behandeln, diesen Abschnitt, das sind wirklich einiges, das wir da entdecken und anschauen. Und von daher werde ich jetzt, um das große Ganze vor Augen zu haben, die alle Verse lesen, also bis Vers 31, aber predigen werde ich nur bis Vers 22 und Sonntag drauf, also übernächsten Sonntag, werden wir dann Verse 23 bis 31 uns anschauen. Und ich denke, es ist eine gute Art und Weise, nochmals zu vertiefen und die Wahrheit nochmal zu hören und nochmal einen Aspekt zu beleuchten und somit darin fester zu werden und darin zu wachsen. Lasst uns den Text lesen, Markus 10, 17 bis 31. Dann wollen wir beten und dann wollen wir gemeinsam diesen Abschnitt studieren, gemeinsam das Wort Gottes anschauen. Ich lese ab Vers 17. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt hier, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, dass niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kind oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Das ist ein ganzer Abschnitt. Es ist eine Menge drin, das wir uns anschauen und betrachten müssen. Und darum wollen wir das in zwei Predigten tun. Und für heute und für diese Predigt will ich beten. Und wir stehen gemeinsam auf vor unserem Herrn und wollen das von ihm erbitten. Ich möchte beten. Und Jesus Christus, um ein demütiges Herz bitten, um ein zerbrochenes Herz bitten, das bereit ist, dein Wort zu hören, aber nicht nur zu hören, das bereit ist, auch dein Wort anzunehmen. Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist dieses Wunder an unseren harten Herzen wirkst und dass wir in der Lage sind, zu verstehen, was du zu sagen hast. Deine Worte sind Geist und sind Leben, Herr, und wir wollen das. Wir wollen dein Wirken des Geistes und wir wollen leben. Und darum will ich bitten, Herr, wirke du das in aller Demut und Abhängigkeit und im Bewusstsein, Herr. Wenn du nicht sprichst, Herr, werden wir es nicht verstehen, will ich das bitten. Aber genauso auch dir Danke sagen, dass du reden willst. Herr, du hast uns lieb. Ich danke dir dafür. spricht zu unseren Herzen. Amen. Ich hoffe sehr, dass ihr mittlerweile den Nutzen der Kontextarbeit erkannt habt, dass ihr den Nutzen der Arbeit, Kontextarbeit, das Erarbeiten vom Zusammenhang verstanden habt und gesehen habt, wie wertvoll das ist für das Studium der Bibel. Dass das Erarbeiten vom Zusammenhang uns die Intention und die Botschaft des jeweiligen Textes erst richtig in den Fokus stellt und uns dann zeigt, um was es eigentlich geht. Gerade bei solchen Texten oder in den Evangelien, in denen wir von Kind auf natürlich schon drin sind, Geschichten und gerade so eine Geschichte, ich bin damit aufgewachsen. Von klein auf kannte ich die Geschichte vom reichen Jüngling. Und ich dachte, Mensch, Reiche kommen nicht in den Himmel. Man muss arm sein, um in das Reich der Himmel zu kommen. Aber irgendwie dachte ich, aber reich würde ich auch gern werden. So, da, so als Kind schon so ein Dilemma. Würde gerne in den Himmel, aber würde auch gerne reich sein. Und dann dachte ich, okay, das Evangelium ist gut in dem Sinne, dass ich eine Verheißung des ewigen Lebens habe, aber schlecht in dem Sinne, dass die Bedingungen dazu, die ist ein bisschen fies. So, ich bin groß geworden und ich kann mich erinnern, die erste Predigt über diesen Text, zumindest über diesen Abschnitt, damals war es die Jahreslosung, nein, davor schon, habe ich gehalten, vor über 15 Jahren habe ich schon mal über diesen Text gepredigt und dann habe ich später nochmal darüber gepredigt, als das in der Jahreslosung das Thema war oder die Aussage, bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und in diesem Zusammenhang habe ich nochmal über diesen Abschnitt gepredigt, damals aus dem Lukas-Evangelium. Und jetzt kommt er wieder dran und ich merke, dass das Studium des Zusammenhangs, also des berühmten Kontexts, wie wichtig es ist, um wirklich nicht klischeehaft über diese Texte zu gehen, sondern wirklich die Intention und die Botschaft zu erfassen. Und gerade bei den Evangelien, wo man dazu neigt, die einzelnen Geschichten so ein bisschen rauszupicken und gute Lektionen daraus abzuleiten, ist es gut und wichtig, dass wir die göttliche Ordnung und die göttliche Intention von diesen Aussagen verstehen. Und da ist eben diese Arbeit des Zusammenhangs sehr, sehr wichtig. Diesen berühmten Kontext habe ich euch schon in der letzten Predigt, letzten Sonntag, in diesem Zusammenhang schon aufgezeigt. Und für all die, die dabei waren, hoffe, es ist noch in euren Ohren, darum will ich jetzt nicht so viel Zeit mehr darauf verwenden, aber wenigstens ein, zwei Sätze noch einmal sagen, zur Erinnerung, zur Verfestigung und nochmal zur Ausrichtung, damit wir diesen bekannten Abschnitt doch in der Tiefe erfassen und in der Tiefe verstehen. Der Zusammenhang behandelt die Frage, wie bekommt man das Reich Gottes? Der Zusammenhang behandelt die Frage, wie kommt man in das Reich Gottes? Und in diesem Zusammenhang redet Jesus und zeigt auf, und das Markus-Evangelium macht deutlich, welche Voraussetzungen es braucht, um das Reich Gottes empfangen zu können. Und da sind wir unterwegs gewesen und die ganze Thematik begann in Kapitel 9, ab Vers 32, als die Jünger darüber stritten, wer unter ihnen der Größte sei. So beginnt das Markus-Evangelium in diesem Kontext, dieses Thema zu entfalten. Wir haben uns diese Sünde des Hochmuts in diesem Zusammenhang angeschaut. Also die Frage, die auslösende Situation ist, wer ist der Größte im Reich Gottes? Und Jesus antwortet mit ihnen damit, dass er sagt, wer von euch nicht der Letzte wird, kommt nicht mal hinein. So, wer nicht bereit ist, seine Stellung als Erster aufzugeben, wird in das Reich Gottes nicht hineingehen, wird das Reich Gottes nicht empfangen. Wenn ihr in Kapitel 9 aufschlagt, werde ich das mit mir lesen, ab Vers 34, Markus 9, ab Vers 34. Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12, und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. So beginnt der ganze Abschnitt und mit dem Thema, wie bekommt man das Reich Gottes? Sie diskutierten darüber, wer ist der Erste im Reich? Und Jesus sagt, wir müssen darüber sprechen, wer kommt überhaupt in das Reich hinein? Und dann sagt er, die Ersten kommen nicht hinein, sondern die Letzten kommen hinein. Und dann beginnt das Markus-Evangelium, dieses Thema zu entfalten. Und in diesem Zusammenhang zeigt er, was bedeutet, der Letzte zu sein. Und er redet am Beispiel und zeigt es am Beispiel von Kindern. Und zwar nicht nur irgendwelche Kindern, er nimmt die Kleinsten, die es gibt, nämlich Säuglinge. Warum? Um zu zeigen, dass man das Reich Gottes annehmen muss. Man kann sich das nicht erarbeiten. Man kann sich das nicht verdienen. Man kann sich das nicht erkämpfen. Das Reich Gottes ist bedingungslos, es ist eine Gnadengabe. Und die Säuglinge sind die beste Illustration für den Empfang des Reiches Gottes, denn sie haben nichts, was sie vorweisen und was sie zeigen, worauf sie pochen und worauf sie sich stützen können. Das ist unser Zusammenhang und darüber sprachen wir eben letzten Sonntag in Kapitel 10, Verse 13 bis 16. Da hat Jesus dieses illustriert. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht bekommen. Das Schlüsselwort, ich hoffe, wir können euch daran erinnern, war welches? Annehmen. Das Reich Gottes muss man annehmen. Das Reich Gottes kann man nicht verdienen. Das ist die Botschaft. Und Säuglinge, wie gesagt, sind die beste Illustration dafür, dass das Reich Gottes angenommen werden kann. Also keine Leistung, keine Fähigkeiten, keine eigenen Verdienste und vor allem keine Werke. Und um das jetzt deutlich zu machen, in herrlicher Art und Weise, inspiriert durch den Heiligen Geist, bringt Markus jetzt an dieser Stelle ein Beispiel. Er bringt ein Beispiel und zeigt, was es bedeutet, ein Kind zu sein, um das Reich Gottes zu empfangen. Oder andersrum, er bringt ein Beispiel, eigentlich ein Negativbeispiel. Er zeigt einen Mann, er zeigt jemanden, der nicht bereit war, der Letzte zu werden. Er nicht bereit war, wie ein Kind zu werden. Der nicht bereit war, wieder in den Status eines Säuglings zu kommen. Das ist jetzt unser Abschnitt. Hier geht's, darf ich schon mal an dieser Stelle sagen, hier geht es nicht darum, wer viel Geld hat. Denn abgesehen davon, wirkt ganz ehrlich, wenn ich euch alle hier so anschaue heute Morgen, dann war es das mit uns. Also wenn das der Maßstab wäre, dass Reichtum ein Hindernis für das Reich Gottes wäre empfangen, dann sind wir alle durchgefallen. Allein, dass wir heute hier in dieser Art und Weise hier sitzen und ihr die Klamotten anhabt, die ihr anhabt und ihr das Frühstück gefrühstückt, was ihr gefrühstückt habt, zeigt es uns, dass wir zu der privilegierten Gesellschaft und Schicht gehören, die reich sind. Zu einer Bevölkerungsgruppe, die im Wohlstand lebt. Also wenn das die Bedingungen ist für das Reich Gottes ist, arm zu sein, dann müssen wir alle alles ablegen. Alles verkaufen, den Armen geben und dann könnten wir in das Reich Gottes hineinkommen. Okay? Wenn das die Lektion ist, dann sind wir fertig. Dann bitte nach Hause gehen und Kleinanzeige schalten. eBay. Habe zu verkaufen. Nein, zu verschenken. Gestern hatte ich das gemacht. Hab mein Sofa, das niemand wollte, bei Kleinanzeige reingestellt. 5 Minuten später kam ein Anruf. Ich brauche ein Sofa. Oh, ich fühlte mich dem Himmel nahe. Ja, ich habe etwas los. Dass es natürlich ein bisschen schmutzig ist und ich nicht mehr brauche, spielt keine Rolle. Aber ich habe ja etwas verschenkt. Wird heute abgeholt. So, gute Vorlage, heute über diesen Text zu predigen. Fühl mich vorbereitet. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist nicht, was müssen die Reiche tun, um das Himmelreich zu erben. Die Botschaft ist, was bedeutet zu werden wie ein Säugling. Was bedeutet, zu werden wie ein Kind, um das Reich Gottes empfangen zu können? Oder andersrum, was bedeutet es nicht? Wo sind die Hindernisse? Was steht im Weg, einem Menschen das Reich Gottes empfangen zu können? Und das ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, was die Bibel hier lehrt, was als Hindernis bezeichnet wird. Interessant ist genau das, was wir denken, dass der Mensch tun muss, nämlich Leistung, Werke. Und Jesus lehrt, wisst ihr, was im Weg steht? Werke. Wir wollen das miteinander anschauen und wollen, dass das hier wie eine große Klammer haben und dass wir immer noch in dieser Thematik uns befinden, der berühmte Kontext. So, Jesus begann die Lehre und sagte und sprach, wer von euch der Erste sein will, muss der Letzte werden, richtig? Kapitel 9, Vers 35. Jetzt geht man mit Kapitel 10, Vers 31. Wir kommen ans Ende von unserem Abschnitt hier und von dem Kontext und schaut mal, was in Vers 31 steht. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Merkt ihr, dass es die gleiche Thematik ist? Es geht immer noch um das Thema, wie wird man der Letzte und wie wird man der Erste? Das heißt, es beginnt so und alles, was dazwischen war, behandelt die gleiche Thematik. Und Jesus lehrt, um in das Reich Gottes zu kommen, muss man ein Letzter werden. Und jetzt frage ich euch schon an dieser Stelle, wer ist gern bereit Letzter? Ganz praktisch, wenn es ums Essen geht. Wer sagt, okay, hab zwar Mordshunger, aber ich lasse mal die anderen vor. Wenn es ums eigene Bedürfnisse geht, wenn es ums Geld geht, um Empfindungen, um Nöte. Wir sind immer die, wir müssen immer als Erste ran. Auch wenn wir es nicht immer zeigen würden. Aber das ist die Haltung. Ich komme zuerst. Pausenlos geht es um mich. Schön an dem Lied gesagt. So, es geht um mich, es geht um mich, es geht um mich. Ich muss an erster Stelle sein. Und alle sind für mich da. Dass es auch in diesem Zusammenhang um die Kinder geht und auch unser Text spricht jetzt, der heutige Predigttext oder spricht nicht über die Letzten und die Ersten, sondern auch über die Kinder. Das wird deutlich, wenn ihr Kapitel 10, Vers 24 mit mir anschaut. Und damit bin ich mit dem Kontext fertig. Da steht, die Jünger aber erschraken aber über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen. Jetzt redet er sie an und schaut mal, was er zu ihnen sagt. Kinder. Nicht mehr Jünger, sondern auf einmal redet er von Kindern. Und allein das macht uns deutlich, das Thema hat sich nicht geändert. Und wir können jetzt nicht irgendeinen Switch machen und über etwas anderes reden in diesem Text, was wir nicht vorher schon betrachtet haben. Also es geht in diesem ganzen Zusammenhang, ich fasse es zusammen, wie bekommt man das Reich? Wie kann man das Reich Gottes beschenkt werden? Und die Lehre Jesu ist, wir müssen werden wie die Kinder. Das ist unser Kontext, der hat sich nicht geändert, aber ich will in diesem Zusammenhang auch diese Stelle, gerade weil sie uns wahrscheinlich euch bekannt ist, oder? Wenn ich sage, der reiche Jüngling, ist es euch ein Begriff? Ist euch ein Begriff? Gucken wir uns an und wir werden das Erste feststellen, in unserem Text steht ja nichts vom reichen Jüngling, gell? Aber wenn man sagt, ja, kennst du die Geschichte vom reichen Jüngling? Ja, klar. Woher kommt das? Wie kommen wir auf den reichen Jüngling? Oder kennt ihr das als reichen Jüngling? Oder ist das neu für euch, die Bezeichnung? Also, gehen wir in unserem Text und schauen uns die Verse an, Verse 17 bis 22. Vers 17, ich möchte lesen. Und als er auf dem Weg, er ist Jesus, und als er auf dem Weg hinausging, nachdem Jesus diesen Dienst getan hatte und da gelehrt hatte, Richtung Jerusalem gegangen ist, ist er auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist dahin, um das Evangelium zu vollenden, um es die Erlösung zu vollenden. Er geht nach Jerusalem, um für die Sünde zu sterben, für ihre Sünde, für ihr Brechen des Gesetzes, für ihre Schuld, für all das ist er auf dem Weg nach Jerusalem, um das vor Gott zu tilgen und die Erlösung zu schaffen. Und auf diesem Weg, er geht hinaus, er geht daraufhin auf das Kreuz zu, um die Erlösung zu schaffen, passieren all diese Dinge. Und während diesen Dingen passieren, zeigt er und lehrt er, was da passiert und wie man diese Erlösung eben bekommt, wie man Anteil an dieser Lösung haben kann. Also, als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm nieder auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Also hier ist jemand da, der sehr eilig hat, der daher lief, er läuft, sehr eilig, sehr ernsthaft kommt er zu Jesus und fällt vor ihm nieder auf die Knie, bittet ihn, fragt ihn und dann Jesus behandelt ihn und dann haben wir eine Reaktion darauf. Aber worauf ich zuerst hinaus möchte ist, hier steht nichts vom reichen Jüngling eigentlich. Gell? Es lief einer. Wer ist dieser einer? Und wie kommen wir auf den reichen Jüngling? Es ist nicht weit hergeholt. Und wahrscheinlich haben wir ein etwas anderes Bild von einem reichen Jüngling. Oder ich weiß nicht, was denkst du, wer ein reicher Jüngling ist? Guckt mal euch um. Wer ist ein reicher Jüngling? Woher kommt man denn dazu oder wie kommt man dazu? Schlagen wir mit Matthäus Kapitel 19 auf. Das ist der Parallelbericht. Wir haben diese Begebenheit sowohl in Markus wie Matthäus und Lukas Evangelium überliefert. Allein das macht deutlich, wenn etwas dreimal überliefert worden ist, dann ist es allen Evangelisten, zumindest Synoptiker hier, wichtig, dass man das kennt. Es sind wichtige Stellen, nicht, dass die anderen nicht wichtig wären, aber sie werden betont. Sie sind für die Evangelisten wichtige Marken, Markiersteine sozusagen, um diesen Gedankengang des Evangeliums zu verstehen. Also lehrt auch Matthäus darüber in Kapitel 19, Vers 22, heißt es: Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Das ist der Grund, warum man ihn mit einem reichen Jüngling bezeichnet hat. Das erste ist, als der junge Mann. Nun, dieser junge Mann, dieser Begriff jung, ist der gleiche Begriff, wie Paulus zum Timotheus schreibt: Niemand verachte dich, deine Jugend, deines Jungseins. Und Timotheus war an die 40 ungefähr. Also jung ist jetzt nicht 14, es ist nicht die Rede von einem 16-Jährigen, nicht mal von einem 18-Jährigen. Hier ist die Rede von zwischen 30 und 40 Jahre alten Mann. Das ist ein junger Mann. In der Kultur noch jung hinter den. Und deswegen wollte ich immer 30, dann 40 werden. Und jetzt bin ich über 40 und denke, also 30, 40 war auch nicht schlecht. Aber immer wieder, wenn ich zu Predigtdiensten kam, und ich sagte, da kommt der junge Mann. Dann dachte ich, Mann, wieso nennen Sie mich immer junger Mann? Weil ich dachte, wenn Sie mich als junger Mann empfinden, dann schwindet die Autorität. Also wollte ich älter werden. Deswegen wollte ich mal graue Haare haben. Und das waren die Altgrauen, auch in Judentum, auch in den Synagogen. Das waren die Ältesten, buchstäblich die Ältesten. Sie waren alt und sie galten als etwas. Und hier ist einer, der als junger Mann bezeichnet wird, aber nicht nur, dass er jung ist, zwischen 30 und 40, er hat nicht wenige Güter. Das heißt, er ist reich. Er hat es finanziell zu etwas gebracht. In so jungen Jahren war er sehr fleißig gewesen. Er war erfolgreich gewesen. Vielleicht war er ein erfolgreicher Unternehmer. Vielleicht hat er eine eigene Firma gehabt mittlerweile. Mit 40 war er vielleicht sogar schon Millionär. Es gibt solche, die ein ehrgeiziges Ziel sich gesteckt haben, schon als jung gesagt haben, ich will mit 30 das, mit 35 das, mit 40 das. Und mit 60 gehe ich in die Rente und genieße das alles. Oder schon mit 50, je nachdem. Manche stecken sich dieses Ziel und sind ehrgeizig. Und er gehörte, also er war ein junger Mann und hatte aber schon sehr viele Güter. Er war reich. Und da kommt die Bezeichnung der reiche Jüngling. Jetzt sagt uns aber Lukas noch etwas, was nicht unwichtig ist. Geht mal in Lukas Kapitel 18. Also Matthäus 19 und Lukas Kapitel 18, Vers 18 sogar gut zu merken. Das ist der Bericht von Lukas. Und er gibt uns auch noch eine Information über diesen reichen jungen Mann, sage ich jetzt bewusst, wer er war. Lukas 18, Vers 18 heißt es: Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Also die gleiche Thematik, es ist die gleiche Begebenheit, keine andere Person. Und diese Person auf einmal, aber sagt Lukas, er weiß Bescheid, wer er noch war, nicht nur reich, nicht nur jung, er war auch ein Oberster. Man kann das übersetzen, ein Vorsteher. Und wenn man im Lukas-Evangelium nachschlägt, wo Lukas den gleichen Begriff nochmal verwendet, wer ein Oberster war, dann ist die Rede von Oberster, Vorsteher des Volkes. Es kann sein, dass er ein Vorsteher einer Synagoge war. Es kann sein, dass er ein Vorsteher des Volkes war und zum Beispiel ein Platz im Rat der Juden hatte. Er war nicht nur jung, er war nicht nur erfolgreich, er war nicht nur sehr reich, er war auch angesehen beim Volk. Und das ist das Erstaunliche, dass dieser junge Mann ein Vorsteher war. Das Erstaunliche ist, dass dieser junge Mann mit knapp 40 Jahren ein Oberster war. Weil das ist schwierig im Judentum, ohne graue Haare ein Oberster zu werden. Ohne so viel Lebenserfahrung ein Oberster zu werden. Aber wenn das Volk ihn als Obersten akzeptiert und annimmt, wenn er als in diesen jungen Jahren als Oberster und Vorsteher gilt, dann hat es einen Grund. Er hat sich das erarbeitet. Er hatte Respekt. Er war in seinem Eifer ein Vorbild für viele. Er hat nicht nur persönlich im Bereich beruflich hat er Respekt und etwas geschaffen, sondern er hat religiös. Seine Persönlichkeit wirkte sich auf allen Ebenen. Und wir haben es ja gelesen, von Jugend auf war er sehr diszipliniert. Er war sehr zielstrebig. Er hat von Jugend auf versucht, das Ganze, und hatte gedacht, das ganze Gesetz zu halten. Er hat also durch seine Leistung, durch seine Werke, durch sein Engagement, sowohl wirtschaftlich Und wie religiös hat er eine beachtliche Stellung eingenommen. Wisst ihr welche? Er war der Erste. Er war der Oberste. Er hat sich zum Obersten herangearbeitet. Versteht ihr das? Das ist unser Zusammenhang, das ist wichtig. Und jetzt sagt Jesus, mein Freund, gib das alles auf. Und ich sage so, mit 80, 90 sagt man, was bringt mir das alles, gell? Aber mit 40 hat man gerade das erarbeitet. Er hat sich das gerade erkämpft. Er hat sich so daraufhin investiert, sein ganzes Leben danach ausgerichtet, sein ganzes Sein danach ausgerichtet, seine Stellung, sein Wert, seine Meinung, seine ganze Philosophie. Und auf einmal sagt Jesus, das ist nichts wert, gib's auf. Das war schwer für ihn. Das war sehr schwer für ihn. Also, wer ist er? Wir haben diesen sogenannten jungen, reichen, jungen Mann, einen reichen, jungen Vorsteher. Ich gehe davon aus, meine persönliche Meinung, er war ein Vorsteher, ein Oberster einer Gemeinde. Er war ein Gemeindeleiter, ein Ältester. Heute würden wir sagen, ein Pastor, der einiges aufweisen konnte, sodass die Gemeinde gesagt haben, auch in seinen jungen Jahren, er kann unser Ältester, unser Pastor sein. Zugleich war auch sehr reich. Er hat also was zu was gebracht. Er hat also was geleistet. Er hat, darf ich so sagen, er hat einiges vorzuweisen. Er war an dem Punkt, er war in dem Alter und schon an diesem Punkt, wo man sagt, und was hast du geleistet? Und er sagt, schau mal, zack, zack, zack. Mein Haus, mein Boot, mein Auto, meine Frau, meine Kinder. So, zack, zack, zack. Konnte alles machen. Und das schon mit 40. Nicht schlecht, oder? Sagt, wow, das ist ein gutes Vorbild. So einen wollen wir haben. Der darf ruhig unser Ältester sein. Wenn er uns das beibringt, dann ist es gut. Dann können unsere Jugendlichen alle danach eifern. Also Mitglied des Hohen Rates, auch sehr wahrscheinlich ein Ruhegestellter unter den Juden. Warum ist das für uns so wichtig? Eben, weil hier der ganze Zusammenhang geht. Hier ist einer, der sich das Erstsein als sehr stark erarbeitet hat. Er hat sich das erarbeitet. Habe ich von Jugend auf getan, sagt er. Interessanterweise, was sagt er nicht? Habe ich von Kind auf getan, sondern von Jugend auf. Denn was weiß er als Kind? Kann man das nicht tun. Die Mündigkeit, die Verantwortlichkeit kommt mit der Jugend nicht als Kind. Als Kind hat man nicht vorzuweisen, aber von Jugend, als er mündig war, hat er versucht, danach zu leben und meint, erfolgreich das Leben auch gemeistert zu haben. Doch was lief hier schief? Was ist hier passiert? Wisst ihr was? Hier ist einer, oder andersrum, all seine Leistung, all seine Stellung, all sein Geld, all sein Besitz, all seine Frömmigkeit, all sein Glaube, all sein Eifer, wisst ihr, was ihm das alles nicht gegeben hat? Gewissheit seiner Rettung. Hier ist einer, der wirklich es zu was gebracht hat, der eigentlich von sich selbst auch überzeugt ist und der wirklich ein Vorbild ist. Aber er hat etwas nicht. Er hatte keine Ruhe in seinem Herzen. Er hat so viel. Er hat so viel, aber keinen Frieden im Herzen. Denn wenn er den Frieden hätte, würde er nicht zu Jesus so gelaufen kommen, wie er da kam. Er kam angerannt. Hat sich vor Jesus hingeschmissen. In ihm ist eine Leere. Keine Leistung, kein Geld, keine Stellung, kein Ansehen, kein Werk konnte ihm diese Leere nehmen. Und ich bin mir sicher, ihr kennt und wisst, von was ich rede. Man sehnt sich nach Dingen und dann, oder ist es so, und dann will man dieses Loch füllen, man hat es gerade geholt und merkt, es hielt vielleicht ein paar Minuten, vielleicht einen Tag und am nächsten Tag ein neues Loch, schwarzes Loch. Und es scheint so, als dieses Loch alles verschlingt, was man holt und man denkt, vielleicht bin ich dann glücklich, vielleicht bin ich dann zufrieden. Und dann hat man das und merkt, oh, doch nicht so, ich war mir ziemlich sicher, ich werde dann glücklich werden, wenn ich das habe. Spielt keine Rolle, lass uns das runterbrechen auf die neuesten Handys, auf die neuesten Klamotten, schönste Essen, was auch immer, Beruf, Stellung, Mann, Frau, Wohnung, Kinder, man denkt, mir fehlt was. Oh, ich habe das nicht, was die haben. Die sind so glücklich, ich bin nicht glücklich. Dann kriegt man das und merkt man, man ist immer noch unglücklich. Weil das, was in uns die Sehnsucht auslöst, ewiglich ist und von Gott ins Herz gelegt ist. Und es kann niemals, und auch wenn das so klischeehaft klingt, kann nichts und durch niemanden dieser Welt befriedigt werden, als nur durch die Ewigkeit, als nur durch das Reich Gottes. Und das spürt er. Das ist interessant, hier ist keiner, der Mangel hat und hofft, oh, vielleicht kriege ich ein bisschen was von Jesus. Hier ist einer da, der alles hat und trotzdem keine Gewissheit, keine Ruhe hat. Darf ich so sagen? Wisst ihr, wie viele sogenannten religiösen Christen, die in ihrem Leben alles haben, die sowohl finanziell, familiär, wie religiös ein Gemeindeleben haben, kontinuierlich von ihrer Jugend auf alles mitgemacht haben und in den Gottesdienst da sitzen, vielleicht heute da sitzen und nicht wissen, ob, wenn Jesus kommt, ob sie dabei sind. Sie haben keine Gewissheit. Sie haben keine Ruhe. Ich gehörte zu so einem. Und ich habe mich bei jeder Evangelisation bekehrt, die angeboten worden war. Als ob man sich so oft das ewige Leben bekommen muss. Ja. Ich habe mich sehr oft bekehrt, bis der Herr mich einmal bekehrt hat. Und da war ich wiedergeboren. Das ist ein Unterschied. Also eine tiefe Leere in seinem Herzen. Er hatte alles in dieser Welt. Er hatte alles Irdische dieser Welt. Und kannte nicht den Weg, wie man das Himmlische bekommt. Das Wichtige hat er aber nicht gehabt. Die Reaktion Jesu ist sehr überraschend. Sehr überraschend, was hier passiert. Und vor allem sehr überraschend, dass er zu Jesus kommt und was steht, er geht entsetzt und traurig davon. Könnt ihr euch das vorstellen? Er geht entsetzt. Und er geht traurig davon. Was ist da schiefgelaufen? Was ist da eigentlich passiert? Ich habe mich beim Vorbereiten Folgendes gefragt. Was wäre, wenn du dein Kind oder dein Mann oder deine Ehefrau oder dein Freund oder irgendjemanden Bekannten, den du liebst und er kommt zu dir und sagt, wie bekomme ich ewiges Leben? Kommt zu dir gelaufen. Sagt, egal wie viel, du musst jetzt Zeit für mich nehmen. Ich habe eine Leere in mir, ich will wissen, wie bekomme ich ewiges Leben. Alleine das wäre schon der Hammer, oder? Wenn jemand so zu euch kommen würde und ihr sagt, oh, ich bin ein bisschen überfordert, ich schicke euch mal zum Viktor. Nein, das wäre jetzt zu mir, ja. Weil ihr schneidet gleich schlecht ab. Deswegen nicht zu Viktor. Ich schicke mal zu unserem Mitältesten. So, geh zu ihm, der wird es dir schon sagen. Er ist ein Gelernter. Alles klar. Also, komm zu mir. Wir sitzen da im Stübelchen. Er redet mit mir. Nach einer Weile kommt er raus. Du sitzt hier und wartest, bis er rauskommt und du ihn empfangen willst in die Arme des ewigen Lebens. Und er kommt hier vorbei, rast hier raus, stinkesauer, tief traurig und raus und will nichts mehr damit zu tun haben. Du sitzt da, was wirst du denken? Was ist hier gerade passiert? Was wirst du denken? Ganz ehrlich. Was hat er ihm gesagt? Wo würdet ihr den Fehler suchen? Vorerst, automatisch. Bei mir. Warum? Da kam doch einer und sagte, ich will ewiges Leben. Und Willi spricht mit ihm und er läuft weg. Wo liegt das Problem? Ja, beim Willi. Der hat ihm bestimmt nicht das Richtige gesagt. Oder hat er ihm etwas gesagt, das hat ihn so verschreckt. Wisst ihr, ganz ehrlich, dass Jesus heute in den Bibelstunden durchfallen würde, in jeder Bibelschule, Masterstudium, Doktoralstudium im Bereich Evangelisation Note 6 setzen. Denn das, was er gemacht hat, würde keiner heute machen. So geht man nicht mit Suchenden um. So geht man nicht mit Fragenden um. Wenn jemand kommt und sagt, ich will ewiges Leben, was machen wir? Halleluja! Herzlich willkommen! Ja, was muss ich tun? Ja, wir haben so ein Gebet, ich kann es dir vorbeten, du kannst nachsprechen. Die anderen sagen, wir haben so ein Kreuz, da musst du zum Kreuz gehen. Dann sagen, du kannst bei uns eine Karte unterschreiben und die Engel im Himmel jubeln schon mit dir. Können wir alles machen. Als einer zu Jesus kommt und sagt, ich will ewiges Leben, dann geht er entsetzt weg. Was ist da schiefgelaufen? Nochmal. Dass er von mir entsetzt weggeht, verstehe ich. Aber er ging von Jesus entsetzt weg. Jetzt verstehen wir, wo lag der Fehler nicht? Bei Jesus. Denn das so weit glauben wir, dass er keine Fehler macht. Was ist da wirklich schief gelaufen? Warum ist er weggegangen? Als er so weggegangen ist, wisst ihr, was mit den Jüngern das gemacht hat? Vers 24, was steht da? Sie erschraken. Sie waren ebenfalls entsetzt. Ja, über wen? Über Jesus. Jesus, da war ein Kandidat Nummer eins. Weißt du, bessere Vorbereitung gibt's nicht. Einfacher die Angel einholen geht's nicht. Du hättest doch nur ihn einladen müssen, oder? Du hättest doch nur einfach sagen müssen, komm. Wir werden uns darüber gleich nachdenken, Gedanken machen, was bedeutet das? Was hat Jesus getan und warum ging er ärgerlich? Warum ging er traurig? Warum ging er erschrocken? Warum waren die Jünger so entsetzt? Warum waren die Jünger so verunsichert und verschrocken? Sie konnten das alle nicht richtig einordnen, was da wirklich schief gelaufen ist. Also was ist da wirklich passiert? Guck mal, dieser junge Mann kommt mit einem richtigen Anliegen, oder? Kommt und sagt, Jesus, ich habe Pickel, ich hätte gerne eine schöne Haut. Nee. Er kommt und sagt, Jesus, ich hätte gerne ewiges Leben. Gibt es eine schlechtere Frage? Oder gibt es ein schlechteres Anliegen? Nee. Das ist wirklich ein gutes, ein ehrliches, ein schönes Anliegen. Das sucht jemand ewiges Leben. Also das Motiv ist schon mal richtig oder das Anliegen ist schon mal richtig gut. Daran kann es nicht gelegen haben. Zweitens, er kommt in einer guten Haltung. Wir gucken klein, was da passiert. Er kommt nicht hochmütig. Hey, du, ich bin Oberster, du ja anscheinend ein Lehrer, alles klar, lass uns mal debattieren, einen Disput führen. Nein, nein, er kommt in eine ganz andere Art und Weise. Er kommt in einer guten Haltung. Auch das ist nicht das Problem. Drittens, er kommt an die richtige Quelle. Er geht nicht irgendwo hin. Er war irgendwo, nicht bei Mose, jetzt geht er zu Jesus. Kein Buddhismus, kein Islam, irgendeine Religion, kein Judentum mehr. Er kommt zu Christus, oder? Gibt es einen falscheren Ort? Es ist der perfekte Ort. Also richtiges Anliegen, eine richtige Haltung, er kommt an die richtige Quelle, zum richtigen Ort und dann stellt er, wie gesagt, noch die richtige Frage. Vielleicht sagst du, ist das nicht die richtige Frage? Er sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also, auf den ersten Blick bringt er doch alles mit, oder? Darf ich so sagen, in unserem Verständnis ein Missionskandidat Nummer eins. Einer vorbereitet, super, nur noch einholen, als Kind Gottes erklären und in einen Dienst einstellen. Am besten mit Finanzen, weil der hatte viel Geld. So, das wäre ein Kandidat Nummer eins. Was ist da wirklich schiefgelaufen? Ich möchte ganz kurz diese Punkte mit euch durchgehen, um das herauszuarbeiten. Also, er hat ein richtiges Anliegen. Er kommt mit einer tiefen Sehnsucht. Will ewiges Leben haben. Es heißt, er kommt gelaufen. Er kommt schnell gelaufen. Gucken wir uns Markus an, da heißt es, und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm nieder, kniete und fragte. Also da, er hat es wirklich eilig. Er rennt da zu ihm durch und hat wirklich ein großes Anliegen. Und er sucht, oder? Was wissen wir von der Schrift? Was sagt die Schrift? Wer sucht? Wer anklopft? Ja, was ist? Stimmt das nicht mehr? Wie kann es sein, dass einer hier da ist, der sucht? Wie kann es sein, der bei Jesus anklopft und nicht findet und ihm nicht aufgetan wird, das Tor und das Reich Gottes? Wie geht das? Wie kommt das? Gibt es Menschen, die suchen und nicht finden, die anklopfen und nicht hineingehen? Wir haben hier ein Beispiel. Nicht jeder, der sagt, ich will ewiges Leben, kommt in das ewige Leben hinein. Was braucht es dazu? Haben wir mittlerweile gelernt? Eine Haltung, eine Voraussetzung, man muss sein wie ein Kind. Wer anklopft wie ein Kind, Wer sucht wie ein Kind, der empfängt und dem wird aufgetan. Wer sucht und anklopft wie dieser Mann, dem wird nicht aufgetan und der wird nicht finden. Für uns ist die Voraussetzung suchen perfekt. Wir hinterfragen die Motive gar nicht. Wir hinterfragen das Anliegen gar nicht. Wir hinterfragen das Herz gar nicht. Ist egal, weil dann haben wir ein Mitglied mehr. Und eine Verkündigung einer Bekehrung. Halleluja. Und dann müssen wir aus ungläubigen Menschen gläubige Menschen machen. Deswegen müssen wir so viel Jüngerschaft betreiben. Weil wir Menschen etwas zusprechen, nur weil sie eine Sehnsucht nach dem ewigen Leben haben, sagen wir, ah ja, sprech mir ein Gebet nach und du bist ein Christ, das haben sie dann gemacht, aber in ihrem Leben keine Frucht. Und was machen wir dann? Da müssen wir Frucht machen mit denen. Und dann sagen wir, also, um Frucht zu schaffen, musst du morgens stille Zeit machen. Und wir bringen ihnen bei, wie man Frucht macht. Und sie versuchen das und scheitern bitterlich und denken, wenn das Christsein bedeutet, und scheitern. Was ist sein Motiv? Warum kam, mit welcher Haltung kam er? Kam er wirklich mit einem wirklich echten Anliegen? Jesus hinterfragt das schon mal. Was Jesus macht, er hinterfragt sein Anliegen. Warum kommst du überhaupt zu mir? Was willst du? Willst du wirklich ewiges Leben? Willst du wirklich ewiges Leben annehmen? Bist du wirklich bereit zu werden wie ein Säugling? Wirklich? Jesus nimmt nicht, darf ich so sagen, er nimmt nicht jeden besten Ersten. Jesus nimmt nicht den Ersten, sondern den Letzten. Also, zweitens, eigentlich eine gute Haltung, oder? Hier heißt es wirklich, er lief und es bedeutet nicht nur, dass er eilig hatte, es kann sein, dass es sehr entblößend war. Ähnlich wie bei dem verlorenen Sohn-Geschichte. Eigentlich die Geschichte vom wartenden Vater, das ist besser, die Überschrift. Und dann heißt auch, er lief ihm entgegen. Und in dieser Kultur, wenn Männer laufen, müssen sie auch ihr Gewand gürten. Weil wenn sie nicht gürten, dann stolpern sie vielleicht. Also beim Schnelllaufen muss man es hochheben. Nur das Problem ist, wenn man zu arg schnell läuft und hochhebt, muss man es hochheben, wirklich hochheben. Und da sieht man die Waden. Und wisst ihr, was in der Kultur das bedeutet? Scham. So mit Shorts laufen ist nichts. Beschämend. Hier ist ein Oberster. Gut, ein junger Mann, sagen wir. Aber, oder so ein Kind ist okay. Aber ein Oberster, ein Vorsteher, läuft und zeigt seine Waden. Keine Ahnung, wie sie aussahen, ob sportlich oder nicht. Aber es war in der Kultur beschämend. Und es machte ihm nichts aus eigentlich. Er rannte wirklich dahin. Dann wird es deutlich, er hat sich vor ihm niederhin, er fiel nieder, versteht ihr? Er stand nicht da und sagt, wir sind auf einer Ebene. Dieser Oberste, der hat sich klein gemacht eigentlich. Eigentlich würde ich sagen, er hat sich gedemütigt. Er hat sich vor Jesus hingeworfen und sagt, guter Lehrer. Eigentlich eine demütigende Haltung. Eigentlich gut. Auch da würden wir sagen, guck mal, das ist ein demütiger Mann. Eine demütige Frau. Nicht, also Voraussetzung perfekt. Auch nicht schlecht, sich da gedemütigt, fiel ihm auf die Knie. Das heißt, er unterwarf sich ihm. Liebe Geschwister, eigentlich eine gute Haltung. Und wieso akzeptiert Jesus ihn nicht? Weil er sein Herz kennt. Er ist Gott. Eine Sache, wie gesagt, nochmal, er kommt an die richtige Quelle. Er kommt zu Jesus, geht nicht irgendwo hin, er kommt zu ihm. Es gibt schlechtere Orte, wo man diese Frage stellen kann. Er ist bei Jesus. Und dann stellt er diese Frage und sagt, guter Lehrer, was muss ich tun? Was muss ich getan haben, übersetzt oder schreibt Lukas. Ich möchte euch wieder eine persönliche Frage stellen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, so und so, lieber Freund, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Weißt du, was du antworten wirst? Was würdest du antworten? Ganz ehrlich. Wenn jemand wirklich mit diesem Anliegen kommt, vielleicht sogar in so einer Haltung kommt und sagt, was muss ich tun, Willi? Was würde ich sagen? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Was würde ich sagen? Und wisst ihr, was ich glaube, dass 90% alle Christen eins sagen würden? Glaub an Jesus Christus und du wirst gerettet werden, oder? Das würden wir doch antworten. Das würden wir sagen. Glaub an Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Warum sagt Jesus das nicht? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus sagt nicht, glaub an mich, glaub an Messias, glaub an Jesus und du wirst gerettet werden. Warum sagt das Jesus nicht? Wir würden es sagen, glaubst du? Ja, dann bist du gerettet. Das ist unsere Antwort. Was muss ich tun? Gute Frage. Wisst ihr, was wir antworten müssten? Nichts. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und die richtige Antwort ist, du kannst nichts tun. Und das ist das Problem von diesem Mann. Denn er hat immer gelernt, von Jugend auf, er kann was tun. Und er ist erfolgreich in dem, was er tut. Er fragt, was muss ich tun? Mir fehlt irgendwas. Ich habe so viel gemacht, aber ich habe das Gefühl, ich habe es noch nicht alles. Es gibt einen Punkt in meinem Leben, habe ich noch nicht abgearbeitet, darum habe ich keine Ruhe. Und die Frage ist, was muss ich tun? Und die richtige Antwort ist, du kannst nichts tun. Es gibt nur einen einzigen, der etwas tun kann, damit du ewiges Leben bekommst. Das wäre die richtige Antwort. Und die Frage, ja, wer ist der? Und dann müssen wir sagen, Jesus, der alles für dich getan hat. Was glauben wir? Was müssen wir glauben? Dass wir nichts tun können, um das Reich Gottes zu erarbeiten. Wir können nur eins, es empfangen. Und wie empfangen wir? Indem wir glauben, dass es uns in Jesus Christus auf Grundlage der Gnade geschenkt wird. Die Frage ist also, was muss ich tun, ist wie zu beantworten. Nichts. Das traut man sich gar nicht, gell? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, Willi, was muss ich tun? Oder zu dir und du sagst, was musst du tun, liebe Schwester, lieber Bruder? Und du sagst nichts. Das können wir nicht sagen. Ja, aber irgendwie muss er sich ja. Nichts. Ich möchte euch das kurz zeigen. Geht mir ins Johannes-Evangelium Kapitel 6. Ganz kurz. Johannes Kapitel 6. Ich denke, diese Stelle ist eine gute Lektion dieser Wahrheit. Und eine gute Lektion, eine gute Übersetzung zu haben. Ich werde euch das gleich zeigen, was ich meine. Jesus tut dieses herrliche Wunder der Speisung der 5000. Auch da haben wir das im Markus-Evangelium schon durchstudiert und verstanden, um was es geht. Die Menschen folgen ihm nach, die sind erstaunt darüber, die sind dankbar darüber und sie wollen mehr davon. Und sie kommen zu Jesus und sagen, gib uns mehr. Und Jesus sagt, ihr kommt nicht zu mir, weil ihr wirklich glaubt, wer ich bin, sondern ihr kommt nur zu mir, weil ihr satt geworden seid. In diesem Zusammenhang sagt er Folgendes, ich lese ab Vers 27. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Also, dreht euch nicht permanent darum, was ihr für euren Bauch bekommt, hier und hier. Es geht nicht um dieses Leben, es geht um eine Speise, die ihr essen müsst, damit fürs ewige Leben, damit ihr ewig lebt. Und ewig satt seid, nicht von morgens bis nachmittags schon wieder Hunger oder halt schon vormittags. Dann sagt er, denn der Sohn des Menschen geben wird. Also dieses ewige Leben, diese ewige Speise gibt der Sohn des Menschen, das ist Jesus. Und dann sagt er, diesen hat Gott der Vater beglaubigt. Also er hat ihn durch dieses Zeichen, durch das Wunder der Speisevermehrung, hat Gott gesagt, das ist der, das wahre Leben gibt. Das ist der Schöpfer und der Erlöser. Und die hören das und denken, oh cool, nie wieder zum Bäcker gehen. Nie wieder Brot backen. Also wenn Jesus uns so ein Brot gibt, dass wir sogar in der Ewigkeit essen, uns vertrocknet nicht und wird nicht schlecht, das ist ja cool. Also sagen Sie was, schaut mal. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Wir können anders übersetzen. Was sollen wir tun, damit wir dieses Brot bekommen? Und jetzt, was ist die Frage? Die Antwort? Und was würden wir wieder antworten? Ja, an Jesus glauben, gell? Schaut mal, was da steht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Elberfelder Übersetzung. Sie sagen, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken, um dieses Brot zu bekommen? Und Jesus sagt, nichts. Es ist das Werk Gottes, dass ihr an Jesus Christus glaubt. Sie sagen, was sollen wir tun? Und Jesus sagt, ist die Frage falsch? Die Frage ist nicht, was könnt ihr tun? Die Frage ist, was tut Gott? Wenn ihr eine Übersetzung dabei habt, ich vermute heute mittlerweile nicht mehr viele, Neues Leben, Hoffnung für alle, da werdet ihr, wisst ihr was lesen? Da wird drin stehen, nur eins fordert Gott von euch, dass ihr an Jesus glaubt. Wisst ihr, dass diese Übersetzungen menschenzentriert geschrieben sind? Darum findet ihr genau solche Ausdrücke. Der Fokus ist bei dem Menschen. Man übersetzt, damit es der Mensch verstehen kann. So, dass der Mensch es verstehen kann. Und man begreift nicht, wenn Gott ein Werk nicht wirkt, wenn Gott Glauben nicht schenkt, wenn Gott nicht überführt, wenn Gott neues Leben nicht gibt, wenn Gott sie nicht ein neues Leben schafft, von Gott geboren, dann kann niemand in das Reich Gottes hineinkommen. Denn bei den Menschen ist es unmöglich. Bei Gott sind aber alle Dinge möglich. Das steht in unserem Markus-Text. Als die Jünger erschrocken sind, als die Jünger schockiert sind und sie sagen, wenn dieser junge Mann nicht, der bei uns als der Erste gilt, der wirklich nach menschlichen Ermessen, sowohl familiär wie politisch oder wirtschaftlich, in seinem Beruf, in der Gemeinde, geistlich, in seinem Leben, in der Frömmigkeit, wenn dieser, der auf der Nummer 1 hier steht, es ist für uns alle ein Vorbild, wenn er nicht die Voraussetzungen bringt, um das Reich Gottes zu bekommen, ja, wer kann es dann? Und Jesus sagt, genau das ist der Punkt, wenn dieser Erste es nicht mal hinkriegt, wer kann es dann? Niemand. Wenn der Frömmste der Frömmsten, der Bravste der Bravsten, der Fleißigste der Fleißigsten, der Eifrigste der Eifrigsten, wenn er es nicht hinkriegt, dann ist die schockierte Frage und da ist auch der Schock unten natürlich begründet, dann sagen sie die Jünger, ja, wer dann? Und Jesus sagt, niemand. Bei Menschen ist es unmöglich. Und diese Lektion, die verstand dieser Mann nicht. Er dachte, irgendwas kann ich tun. Und wisst ihr, wie oft wir so denken, irgendwas kann ich doch tun. Gott, wenn ich das und das tue, dann bist du mir doch gnädig, gell? Oh, mir in meinem Leben geht es gerade schief. Warum? Weil ich bestimmte Dinge nicht tue oder bestimmte Dinge tue. Wenn ich diese Dinge tue oder nicht tue, Gott, dann musst du mich wieder segnen. Leistungsdenken, Werkegerechtigkeit. Als Gott uns seinen Segen aufgrund unserer Werke geben würde. Wenn es so wäre, dann selbst die Frömmsten unter euch würden nicht gesegnet sein. Wie wichtig diese Lektion, wie wichtig das ist, was hier Jesus tut. Lass uns noch ein, zwei Schritte gehen und dann Gott loben für dieses herrliche Evangelium. Also, dann heißt es, Vers 18, eine schockierende Antwort. Also ein Vers haben wir geschafft. Vers 18. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur Gott. Interessant, gell? Er sagt, guter Lehrer, was muss ich tun? Und Jesus sagt zuerst, also erstmal, bevor wir darüber reden, was du tun kannst oder eben nicht tun kannst, wieso nennst du mich gut überhaupt? Interessant. Er sagt, ist dir bewusst, dass nur einer gut ist? Es gibt im Griechischen zwei Wörter für gut. Ein Gut, das den innerlichen Menschen ausdrückt. Es spricht von der innerlichen Gutheit, von der Moral, Haltung, von Motiven, von all diesen Dingen, die einen Menschen als gut erweisen. So, und da gibt es ein anderes Wort, das beschreibt jemanden, der gut aussieht, der gut in Form ist, der fit ist, der gesund ist, der gut im Leben steht. Und diese zwei Begriffe gibt es verschiedene. Und als er sagt, guter Lehrer, sagte nicht Jesus, du siehst echt toll aus. Hast dich mit deinen 30 gut gehalten. Nein, hier kommt, er sagt, guter Lehrer, vom Wesen her gut. Nicht schlecht, gell? Und Jesus sagt, weißt du was? Weißt du, was du sagst? Ist dir bewusst, wer gut ist? Wisst ihr, was Jesus hier macht? Er sagt nicht nur, hast du wirklich verstanden, dass ich Gott bin? Denn nur einer ist gut, Gott. Also wenn du sagst, ich bin gut, dann sagst du, ich bin Gott, wirklich? Meinst du wirklich, ich bin Gott? Hast du die Erkenntnis? Aber er sagt nicht nur das, sondern er sagt ihm auch, mein Freund, es gibt niemanden, der gut ist, außer nur Gott. Also wer ist auch nicht gut? Du. Du kannst nicht einfach sagen, guter Lehrer. Der hat definitiv nicht erkannt, dass Jesus gut ist. In dem Sinne, dass er Gott ist. Das hat er nicht, sonst wäre er doch nicht traurig davongegangen. Er bezeichnet ihn als einen guten Menschen. Und wisst ihr, was das ist? Was ist unser Problem? Warum nehmen Menschen das Evangelium nicht an? Wisst ihr warum? Weil sie denken, sie sind gut. Ja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Eigentlich bin ich ein guter Mensch. Mach das, tu das, ja klar, gibt es ein paar Fehler, aber ich bin gut. Das Problem der Menschheit ist ein falsches Verständnis von gut. Und wir denken, wir sind alle gut. Klar, besser gut, weniger gut, aber gut. Ich bin noch nicht so schlecht. Vor allem aus dem christlichen Kontext aufgewachsen. Vor allem in der Gemeinde groß geworden. Nie so richtig böse geworden. Nie geraucht, nie getrunken, nie gestohlen, nie belogen, nie getötet. Bin doch gut. Wo liegt das Problem? Das Problem ist kein Frieden im Herzen. Man empfindet sich nicht als schlecht, man empfindet sich als gut und trotzdem kein Frieden im Herzen. Kein Kind Gottes. Der Geist Gottes gibt deinem Geist nicht Zeugnis. Darum kannst du nicht sagen, aber lieber Papa. Weil der Maßstab, dein Verständnis für gut falsch ist. Und Jesus beginnt das Erste und sagt, ich will dir eins sagen, bevor wir weiterreden, es gibt niemanden, der gut ist, als nur Gott allein. Kein Mensch ist gut. Wie beweist man einem Menschen, dass kein Mensch gut ist? Indem man sagt, du bist böse. Ich hatte einen Mann gehabt, einen jungen Mann, der war bestimmt auch reich, wirklich, über Jahre im Hauskreis. Und er hat Bibel gelesen, er war immer dabei, hat immer gebetet und hat immer die Frage gestellt, wie kann ich das Reich Gottes empfangen? Wie kann ich wiedergeboren werden? Er wusste, er ist es nicht. Und wisst ihr, was sein Problem war? Irgendwann mal, darf ich so sagen, hatte ich die Nase voll. Dann habe ich ihn nach Hause zitiert. Und habe ihn gesetzt, dich hin. Und habe ich ihm gesagt, 3 Jahre habe ich mit dir jetzt Hauskreis gemacht. Ich habe dir alles gesagt. Ich bin mit dir durch den Römerbrief durch. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Jetzt musst du dich entscheiden. Weil ich hatte nichts mehr zu sagen. Und wisst ihr, was er mir... Ich hab ihm sogar gesagt, ich werde weinen, weil du nicht in den Himmel kommst. Und dann beginnt er zu weinen. Und ich sage, dann dachte ich, oh, hab ich die richtigen Worte gefunden? Und dann sage ich, warum weinst du? Er sagt, ja, weil du mich vermissen würdest. Dann dachte ich, Mann, das hat ihn bewegt. Und dann sprach, und dann sagt er mir die Wahrheit. Und er sagt mir, warum er das Evangelium nicht ankann. Weil er sich als gut empfindet. Wirklich, liebe Geschwister. Er sagt, Willi, ich habe ein gutes Leben geführt. Ich habe nie all diese Dinge getan, von denen ihr redet und für die ihr dankbar seid, dass Jesus für sie gestorben ist. Ich habe sie nie getan. Ich empfinde nicht, dass ich Jesus brauche. Ich will nur in den Himmel. Ehrlich. Und wäre schade und ist traurig, dass ich darüber traurig wäre. Ich habe ihn nach Hause geschickt. Was soll ich machen? Er ist traurig davongegangen, wirklich. Und ich entsetzt. Gott sei Dank, viele Jahre später habe ich die erlösende Nachricht gekriegt. Der Herr hat ihn von seiner Sündhaftigkeit überführt. Nicht durch mich. Durch wen, keine Ahnung. Und ein Bruder schrieb mir und sagte, der hat sich bekehrt. Hat die Sünde und sein Gutsein verstanden, dass er nicht gut ist. Jesus musste mit dem Wege gehen, lange Wege gehen, bevor er das begriffen hat, bevor er das erkannt hat. Also, Jesus beginnt und sagt, du bist nicht gut, das ist das Erste. Und wie überführt man jemanden, der nicht gut ist? Es gibt nur ein Werkzeug. Gott hat so ein Werkzeug gegeben. Und wisst ihr, was das ist? Das Gesetz. Das ist das Werkzeug, mit dem Gott einen Menschen überführt. Und schaut, was Jesus sagt. Niemand ist gut als nur einer. Die Gebote weißt du. Wieso, sagt er das? Mein Freund, du kennst doch die Gebote. Was fragst du mich, was gut ist? Wer gut sein will, muss was tun. Das Gesetz halten. Wer das Gesetz hält, ist gut und er kann unterscheiden zwischen gut und böse. So, was fragst du mich? Da steht's doch da. Das ist der Maßstab für gut. Also, ich gebe dir ein paar Beispiele und Jesus gibt ein paar Beispiele und sagt, die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden. Sagt er, ja, niemals, alles klar, okay, was noch? Ja, alles klar, Jesus. Wo liegt das Problem? Du sollst nicht, und ich möchte euch das jetzt vorlesen, du sollst nicht Falschzeugnis reden. Ja, ich denke schon. Du sollst nichts vorenthalten. Hä? Da bin ich drüber gestolpert. Wo steht das im Gebot? Und da habe ich Matthäus gelesen. Und habe dann die Liste verglichen mit Matthäus, mit Lukas. Und wisst ihr, was in Matthäus steht? Matthäus übersetzt das ein bisschen anders. Und er schreibt in 19,19, kann man sich gut merken, schreibt er, und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und wisst ihr, was Jesus ihm sagt? So, du sollst nichts vorenthalten. Was meint er damit? Das ist, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst nichts dem Nächsten vorenthalten, was du hast. Und du sollst dem anderen genauso viel gönnen, wie du dir selbst gönnst. Wisst ihr, was Liebe den Nächsten bedeutet, wie dich selbst? Manche machen daraus ein Dreigebot. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen und deiner Seele, ganzer Kraft und den Nächsten wie dich selbst, richtig? Das ist ein Doppelgebot, nicht ein Dreifachgebot. Doppelgebot im Sinne, Gott zuerst lieben und dann kommt die Befähigkeit, den Nächsten zu lieben. Und manche Menschen sagen, ich sprach vor kurzem mit einer Person, ich musste mich erst lieben lernen, dann konnte ich den anderen lieben. Ich musste mich selbst erst lieben lernen, ich habe mich gehasst. Und das sehen Sie als biblisch, warum? Ja, da steht doch, liebe den Nächsten wie dich selbst. Alles klar. Darf ich ehrlich, kurz nebenbei, die Zeit rennt so schnell, nebenbei kurz was sagen. Je mehr ich mich selbst liebe, wisst ihr, umso schwieriger ist, den Nächsten zu lieben. Wenn ich mir ein Haus gönne, was muss ich dem anderen auch gönnen können? Wenn ich mir zwei Zahnbürsten gönne, wenn ich mir das schönste Kleid gönne, das beste Handy gönne, dann muss ich bereit sein, dem anderen genau das Gleiche zu gönnen. Das bedeutet, lieb wie dich selbst. Darf ich nebenbei deswegen so sagen? Je niedriger ich mich selbst liebe, umso einfacher ist die Liebe zu den Nächsten. Darum ist der Schlüssel Selbstverleugnung. Wenn ich mir das beste Auto wünsche, dann muss ich dem anderen auch. Aber wenn ich mir das ein schlechteres gönne, dann muss ich dem sagen, aber du musst jetzt ein Porsche. Jesus, gib mir mein Porsche. Ihr versteht, was ich meine? Die Selbstliebe macht uns die Nächstenliebe umso schwerer. Aber die Selbstverleugnung ist ein guter Maßstab. Die Hürde sinkt, über die ich drüber muss. Es ist kein, ich muss mich erst lieben, dann kann ich den anderen lieben. Die Bibel sagt, du musst dich verleugnen. Nicht lieben. Denn weißt du warum? Da ist nichts Liebenswertes. Ja doch, ich bin doch ein guter Mensch. Da ist nichts Liebenswertes. Und nur einer kann ihn lieben. Wisst ihr wer? Da heißt es, da gewann er ihn lieb. Trotz all dem heißt da gewann er ihn lieb. Jesu Liebe zu den Menschen. Darauf kommt es an. Nicht Eigenliebe. Seine Liebe zu uns, darauf kommt es an. Also, Jesus sagt, ich muss jetzt langsam den Sack zumachen. Was macht Jesus? Er sagt, du bist nicht gut. Der junge Mann ist davon überzeugt, dass er gut ist, dass er sogar der Erste ist, dass der Oberste ist. Und dann sagt er, ich zeig's dir, dass du nicht gut bist. Und wisst ihr, was er macht? Er stellt ihm das Gesetz vor Augen. Das ist das Gesetz. Das ist der Bund. Ein Bund des Todes. Einer, der uns in den Tod bringt. Einer, der uns dafür überführt, dass wir habsüchtig sind, dass wir egoistisch sind, dass wir Sünder sind. Denn wenn das Gesetz nie gesagt hätte, du sollst nicht Ehe brechen, würde ich das nie wissen. Du sollst nicht begehren, würde ich das nie wissen. Das Gesetz offenbart uns unseres Nichtgutseins. Und Gott, Jesus nimmt und sagt, hier, und das Tragische ist jetzt, Jetzt nimmt dieser junge Mann die Gebote Jesu und sagt, Jesus, alles klar, hab reingeguckt, find mich gut. Find sich nicht gut. Wisst ihr, wo das Problem liegt? Er hat in diesem Spiegel nicht seine Sünde gesehen, sondern seine Leistung. Und dann beginnt Jesus, weil er ihn lieb gewonnen hat und sagt, Freund, wenn du diese Sicht hast, gehst du verloren. Vers 21. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Oh, nur eins. Dann war er aufmerksam. Moment, ich hole meinen Notizblock, ein Punkt. Was fehlt mir? Eins fehlt mir. Ich war ganz gespannt. Und Jesus sagt, das Eigentliche, dir fehlt das eine, das Wichtigste, das Entscheidendste. Was fehlt dir? Die Erkenntnis, dass du das Gesetz nicht gehalten hast. Und der junge Mann war davon überzeugt, er hat es gehalten. Der junge Mann davon überzeugt war, er ist ein guter Mensch. Und Jesus sagt, okay, ich mache dir ein Beispiel. Ich will das so jetzt übersetzen. Ich mache dir ein Beispiel. Die Bibel sagt, die Schrift lehrt, hast du eins gebrochen, hast du alle gebrochen. Du kannst nicht sagen, du hast von Jugend auf 99% gehalten, aber bei einem bist du gescheitert. Und er ist aber überzeugt, der hat 100% gehalten. Und Jesus sagt, ich zeige dir nur eine Sache, wo du ihn definitiv nicht gehalten hast. Und er sagt, ja, das zeigen wir mal. Da bin ich mal gespannt. Und er sagt, okay, was steht, was habe ich dir gesagt? Und enthalte den anderen nichts vor, okay? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Steht das im Gebot? Jawohl. Hast du es getan? Ja, natürlich. Okay, also wenn du den anderen so liebst wie dich selbst, dann musst du auch bereit, ihm all das zu gönnen, was du hast. Wie viel hast du? Nicht wenig. Viel hast du. Ja, stimmt, viel. Gib doch alles dem. Wenn du ihn so liebst wie dich, gib ihm doch alles ab. Und dann komm und folge mir nach. Dann kommst du ins ewige Leben. Und dann ging er seine Konten durch, seine Bilanzen, seine Hab und Gut, sein Haus, sein Besitz und sagte, da muss ich aber ganz schön viel abgeben. Aber Jesus sagte nicht, gib so 80% ab. Gib alles, was du hast. Gönnst du dir alles? Ja, natürlich gönne ich mir alles. Ja, gib's doch alles ab. Nee. Warum war er so schockiert? Weil Jesus ihn überführt hat, dass er nicht das ganze Gesetz gehalten hat. Weil hast du eins gebrochen, hast du alles gebrochen. Und Jesus nimmt ein Gebot raus, nimmt das Gebot der Nächstenliebe und überführt und sagt, du hast nicht alles gehalten, mein Freund. Und dieser Mann ist zu stolz einzugestehen. Er ist zu hochmütig. Und da sind wir im Kontext von unserem ganzen Abschnitt die Sünde des Hochmuts. Ich bin doch der Erste. Ich bin doch der Oberste. Ich bin doch der Fromme. Ich bin doch der Religiöse. Ich bin doch der Fleißige. Wenn doch ich. Und ist nicht bereit einzusehen, du kannst nichts, du bist nichts und dein Geld, alles bringt dir nichts. Es geht immer um dich. Hör auf, um dich zu drehen. Beginn, das Urteil Gottes über dich anzuerkennen. Du bist nichts. Mach dich bitte zu einem Kind. Einem Kind, das bekennt, ich habe nichts, ich kann nichts. Von meiner Jugend auf konnte ich es nicht halten. Von Anfang an, was sagt David? In Schuld bin ich geboren. Das ist das Bekenntnis. Ich bin ein Sünder. Ich verdiene es nicht. Eins fehlt dir. Was? Die Erkenntnis deiner Boshaftigkeit. Die Erkenntnis deines Hochmuts. Dass du es nicht bist, der du denkst, dass du bist. Er aber ging entsetzt. Er ging aber entsetzt weg. Und traurig, weil er viele Güter hatte. Weil er nicht bereit war, das Gesetz zu halten. Weil er nicht bereit war, sich zu demütigen. Weil er nicht bereit war, sich als Letzten zu machen. Einen, der nichts hat. Er war nicht bereit. Liebe Geschwister, kommt es aufs Geld an? Niemals. Wie gesagt, dann wären unsere Voraussetzungen sehr schlecht. Aber wisst ihr was? wir werden das übernächsten Sonntag uns genau anschauen. Jesus sagt, wie schwer wird ein Reicher in das Himmel hineinkommen? Wisst ihr warum? Weil es nicht am Geld das Problem, sondern am Herzen. Aber woran wird das Herz sichtbar? Am Hab und Gut, am Reichtum. Da wird das Herz, das böse Herz sichtbar. Wisst ihr warum? Weil das Reich, der Reichtum über allem steht. Und mit Umgang am Reichtum zeigt sich das Herz, ob man ist wie ein Kind oder nicht. Und wer viel hat, hat viel sich erarbeitet. Und dementsprechend ist er sehr ich-zentriert. Er hat sich erarbeitet, er hat sich das verdient. Und er wird es auch schützen, beschützen, pflegen und hegen und sich was darauf einbilden. Nach außen mag man sagen, nein, Jesus ist mein Herr. Ich bin ein Sünder. Wisst ihr, wann das Herz immer an die Oberfläche kommt? Wenn es drauf ankommt. Man kann immer sagen, ich bin ein Sünder. Und dann gehe ich zu ihm hin und sage, du bist ein Sünder. Und dann sagst du, wer bist du, dass du mir sagst, dass ich ein Sünder bin? Zieh erst deinen Balken aus deinen Augen heraus. Man kann sagen, ich gebe so gern. Dann geht man hin und sagt, gib doch, wieso soll ich dir geben? Man kann sagen, mir macht Geld nicht aus. Dann bestiehlt einer einen und dann geht man vor Gerichte. Man kann viel reden. Man kann viel bekennen. Man kann ein religiöses Leben führen. Und meinen von Jugend auf, sich an alle Maßstäbe der Bibel gehalten zu haben. Und dabei nicht merken, dass man ein böses, kein gutes Herz hat. Und was macht Jesus? Er sagt, das eins fehlt, die Erkenntnis, dass wir nichts haben und nichts sind. Und dass Jesus alles für uns ist. Alles. Wenn so einer kommt, egal ob er viel hat oder nicht viel hat, ob er viele Werke oder nicht, viel Geld oder nicht, spielt keine Rolle. Egal, wenn jemand mit dieser Haltung zu Jesus kommt und sagt, ich kann nichts tun, um ewiges Leben zu empfangen, dann öffnet er, dann hört er und dann gibt er. Im Lukas-Evangelium, das ist nicht unser Evangelium, momentan nicht, wisst ihr, welche Geschichte unmittelbar nach dieser Geschichte kommt? Lukas 19, Zachäus. Und wisst ihr, dass er ein reicher Mann war? Und wisst ihr, dass er das ewige Leben bekommen hat? Guckt euch an, warum? Weil er wusste, dass er nichts ist. Ich bin ein Sünder. Das musste man ihm nicht mal zweimal sagen. Das haben alle Leute ihm tausendmal schon gesagt. Und er hat es akzeptiert. Er war's. Wenn du also heute da sitzt und denkst, eigentlich bist du ein guter Mensch, dann fehlt dir eins. Und zwar das Wichtigste. Spielt keine Rolle, was du wie viel oft du im Chor gesungen hast, wie oft du die Bibel gelesen hast, wie oft du die Gottesdienste besucht hast, wie viele Predigten du gehört hast, spielt keine Rolle. Amen.